Dios es mi mejor amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim.
Hallo Dominik.
Hallo Annika.
Hallo, da hängt mir die Stimme aus dem Off. Ich weiß, wie die Folge heißt.
Ja, okay. Das ist ja nicht so wichtig. Geheimnisvolle Stimme aus dem Off, wie heißt diese Folge?
T gleich matt zum Quadrat.
Ach ja.
Oder auf Englisch Magic that makes the sanest man go mad.
Oh.
Das ist aber anders.
Magic. So in der Richtung auf jeden Fall. Achso, ich dachte, die heißt nur matt hoch 2 tatsächlich. Okay, dann habe ich es bei.
T, also Time.
Ja, ja. Okay. Genau, diese Folge besprechen wir von Star Trek Discovery. Und es ist eine kurze Inhaltsangabe vielleicht.
Ja.
Oder der Inhalt ist gar nicht so viel. Fangen wir trotzdem an. Es startet relativ klassisch mit einem persönlichen Logbucheintrag von Burnham, in der sie... Ja, so ein bisschen rekapituliert, dass sie eigentlich aus ihrer Ecke raus möchte, aus ihren Routinen, dass sie jetzt eine Routine hat, einen Freund und eigentlich ganz glücklich darüber ist, aber ja, doch mehr aus sich rausgehen möchte und dass sie nun vor der größten Herausforderung steht, einer Party. Und dann geht sie auf eine Party, eine Star Trek Party.
Ja.
Gut. Ja. Pass auf, ich kann auch ganze Folgen, glaube ich, nur mit deinen Kommentaren zusammenschneiden. Ich erzähle einfach was und dann kommt immer, ja. Und habe ich keine Meinung zu. Kann ich jetzt gerade nicht zu sagen.
Ich überlege da halt gerade, ob da irgendwas Spannendes zu sagen ist. Ob irgendwas aufgefallen ist. Nö, ist halt nicht.
Ich bin dafür, dass die Folgen mit Achim erst als mehr gezählt werden, wenn sein Redeanteil so hoch wie meiner ist.
Das ist ein Audio-Podcast, ich wollte es nur gesagt haben. Mir ist zu der Star Trek Party eingefallen. Also, was für eine Geschichte gibt es denn mit Star Trek Partys? Und in TOS sehen wir es ab und an, wie sie in der Mensa oder in der Messe auch musizieren.
Oh ja.
Uhura macht da viel Musik und
singt
tanzt auch.
Und Spock spielt dazu irgendein vulkanisches Instrument.
Genau, richtig. Da sehen wir ab an so eine Art Zusammensein, Party. Einige spielen 3D-Schach im Hintergrund und wir sehen nochmal ein Konzert, als die Hippies auftauchen auf der Enterprise. Und dann ist erst wieder ein TNG. Da gibt es keine Partys. Dort ist die Unterhaltung Lyrikvorlesung, Theatervorstellung im 10 vorne und Jazzkonzerte. Das sind immer sehr lame Veranstaltungen tatsächlich. Und in dieser Tradition steht
das, wird dann wiederum abgelöst von Holodeck.
Partys, genau.
Partys, Zusammenkünften.
Ja.
Ganz zum Schluss haben wir nochmal von Voyager die Welcome Back Party. Naja, da wo alle 10 Jahre nach, oder ja genau, 10 Jahre nach Ankunft auf der Erde oder 15 Jahre oder 20 Jahre, keine Ahnung.
Das ist in einer Folge. Ja, so als wenn das ständig wäre.
Das ist auch eine am Ende von Voyager.
Ja, das stimmt.
Da haben sie ihre, wir sind alle wieder da. Naja, nicht ganz alle.
Bei Star Trek gibt es nicht so viel zu feiern, auf jeden Fall. Und das, also die wildesten Partys sind tatsächlich in TOS. Und die Party, die jetzt Burnham besucht, die wirkte auch sehr kindergeburtstagig, hatte ich so das Gefühl.
Hat mich so ein bisschen an Starship Troopers irgendwie erinnert eigentlich. Auch so ein bisschen enthemmt, mit viel Disco, lauter Musik und...
Und Rumgemache, viel Rumgemache.
Ja, sind, glaub ich, das ist ja irgendwie drei Pärchen. Das Hauptziel ja auch von...
Tilly. Genau.
Sabine, richtig?
Was?
Wie war der Vorname? Oder war Tilly der Vorname?
Ich weiß nicht.
Wie ist der Nachname?
Ja, okay. Sabine Tilly. Ich glaube nicht, dass sie Sabine heißt.
Ist nicht Stephanie
so? Dann wäre ich mit dem Sitz schon mal ganz gut. Ja, okay.
Okay. Name. Ja, ich fand die Party jetzt sehr kindergeburtstagig, denn das Licht war jetzt auch nicht richtig dunkel, sondern war noch recht hell eingestellt. Ein paar komische Girlanden hängen von der Decke. Und es wird Bierpong gespielt.
Ja, in einer fortschrittlichen Version.
Silvia.
Oh, nicht schlecht.
Silvia Pong.
Silvia, genau. Und sie macht das Ganze. Pärchen machen rum oder Leute versuchen rumzumachen. Es wird, glaube ich, direkt am Anfang versucht, einer jemanden, ich glaube Tilly sogar, zu küssen. Sie dreht sich dann aber weg und ja. Wirkt irgendwie komisch, die Party. Auch habe ich nicht, es hat sich direkt mehrere Fragen gestellt. Und zwar sind ja nicht alle eingeladen. Der Crew. Man sieht auch noch viele Leute der Crew draußen normal arbeiten. Sie haben irgendwie die Messe dann umdekoriert, Tisch beiseite geräumt und tanzen Macarena. So ein bisschen O-Stufen-Party oder so.
Ist vielleicht das Unterdeck, das gerade frei hat. Die haben gerade keine Schicht und müssen auch morgen erst um 10 raus. Und können deswegen Party machen.
Ja, vielleicht.
Wer damit feiern kann, richtet sich nach dem Dienstplan. Und die, die gerade laufen, trainieren müssen, die dürfen nicht mitmachen.
Ja. Offensichtlich wird auch Alkohol getrunken. Und Lorca bestellt später dann auch noch Burnham und Ash zur Brücke. Also mit dem Wissen, dass sie bei der Party sind, oder wenn die da im Schichtdienst eingeteilt sind.
Naja, ich glaube, da kannst du ja jederzeit irgendwie
vollkommen hacke
rausgerufen werden, ja, aus deinem Quartier, unter der Dusche, musst halt dann ran. Zur Not wirst du hingebeamt.
Wirst du ausgenüchtert, ja genau, denn da wird ja immer das letzte Transportpuffer genommen.
Genau.
Und so können sie dann
Schnellentzug.
Tilly möchte auf jeden Fall Burnham verkuppeln mit Ash und fragt, wie denn Ash sich im Gegensatz zu ihren anderen Freunden macht. Und da ist schon klar. Und Burnham weicht ein wenig aus. Und da ist schon klar, okay, die hat dann einfach noch keinen Freund. Und als dann später nach einem Geheimnis gefragt wird, war mir auch schon klar, was es ist dann.
Okay, ja, da habe ich nicht. Ich dachte mir, es käme noch ein bisschen was tiefergehendes. Aber das war ja irgendwie, es blieb halt in der Folge.
Mhm.
Wie die ganze Folge hätte man sein lassen können.
Ja.
Die hat uns ja kein Stück weitergebracht. Ein bisschen in der Charakterentwicklung hat sie jetzt gezeigt, was möglich sein könnte zwischen Ash und Burnham. Aber das könnte auch genauso nicht stattfinden.
Ja, dass beide auf jeden Fall was füreinander sich interessant finden gegenseitig.
Ja, das haben wir vorher schon gesehen.
Ja.
Wie gesagt, es hat Potenzial, aber nur das, eigentlich ja nur das, was in der letzten Zeitschleife auch stattgefunden hat, ist dann für den weiteren Verlauf von Bedeutung. Sie können sich jetzt noch ein bisschen was von Stamets erzählen lassen, aber ja, ist so ein bisschen wie, ich habe geträumt, dass ihr ganz doll miteinander rumgemacht habt. Oh, okay, soll ich es mal versuchen.
Ja genau, es passiert tatsächlich, also in dieser Folge passiert einfach wirklich gar nichts. Das ist richtig.
Nichts von Bedeutung. Mhm. Es hat am Ende keine Auswirkungen auf irgendwas. Oder wir haben sie jetzt nur noch nicht gesehen, aber...
Ja, eher nicht. Auf jeden Fall hält Ash noch eine Rede in der Messe und zieht die Stimmung so ein bisschen runter. Oder eigentlich, naja. Und wir erfahren auf jeden Fall bei dieser Rede, dass 10.000 Soldaten gestorben, 10.000 Sternflottenoffiziere gestorben sind.
Mhm.
Das ist auch so das Einzige, was wir bislang von dem Krieg so richtig mitbekommen haben. Ne? Denn es herrscht die ganze Zeit keine Kriegsstimmung. Also nicht nur in der Folge, sondern auch vorher.
Ja, ich finde...
Man fragt sich, wo findet dieser Krieg denn statt?
Ich finde, es passt da schon so ein bisschen rein, weil es halt, also Feiern werden ja auch gefeiert, wenn Krieg ist, um halt die Moral zu heben. Und wie gesagt, es erinnerte mich so ein bisschen an Starship Troopers. Da ist ja auch irgendwie permanente Bedrohung. Und da feiern die auch zwischendurch und geben sich ordentlich die Kante. Und werden dann natürlich am nächsten Tag überfallen und müssen mit Kater kämpfen. Aber ja, es passt halt irgendwie so. Weil man das halt scheinbar so macht, wenn man
Soldat
im Krieg ist. Man gibt sich, ja, okay, genau. Man gibt sich halt auch nicht die Kante. Als Soldat macht man das.
Also es wird uns ja am Anfang auch erzählt, dass die Sternflotte am Gewinnen ist. Sie gewinnt, scheint den Krieg zu gewinnen.
Mhm. Aber also wir sind zumindest auf einem sehr guten Weg.
Mhm. Also, hören dann von den Opfern, diese 10.000 Soldaten, und es sind Leute verletzt. Wir sehen noch jemanden im Rollstuhl, auf den dann hingewiesen wird, dass man auch diesen Leuten zu danken hat. Aber wir sehen, also wo findet dieser Krieg statt? Wir haben nur einmal gesehen, wie so eine Minenkolonie angegriffen wurde. Ich habe beim Dominion-Krieg hatte ich das Gefühl, okay, da sind tatsächlich Verluste und auch tragische, wenn Sisko seine Listen aushängt, dass dann auch wirklich mit Betroffenheit darüber gesprochen wird und dass auch andere Schiffe diesen Krieg führen. Das Gefühl habe ich nicht. Die transportieren jetzt Weltraumwale durch die Gegend, die Föderation wieder. Das fand ich irgendwie insgesamt so nicht so ganz stimmig. Ja. Und diese Episode blendet den Krieg halt auch vollkommen aus. Ich glaube, es ist auch so die einzige Erwähnung dieses Krieges. Und dann noch die Käufer als Klingonen. Und das war's dann auch.
Ja, dass damit die Föderation ihren Vorteil verlieren würde. Ja, man sieht den Krieg immer nur da, wenn sie den Bildschirm zeigen, wo die Frontlinie eingezeichnet ist. Mhm. Da sieht man dann immer irgendwie, ja, da ist Krieg. Ja, viele Klingonenschiffe und
ja.
Irgendwie die Föderationszeichen habe ich immer nicht so ganz gesehen.
Ja, sind auf jeden Fall Sternbasen, sind dort eingezeichnet, ein paar Planeten, und man sieht auch, dass die Discovery sich immer in der Nähe der Grenze befindet, aber immer auf Föderationsgebiet. Naja gut, Ash und Tyler werden weggerufen und unterhalten sich auf dem Weg zur Brücke, über Smalltalk, glaube ich, und warum Burnham abgeblockt, niemand an sich ranlässt. Ich glaube, das ist so das Gesprächsthema, bis sie dann
in Stamets rennen.
Genau. Hier sehen wir nochmal, was jetzt mit Stamets passiert ist. Stamets ist zum Space-Hippie geworden.
Mhm.
Sagt, ja, du musst dich entschuldigen dafür, für eine zufällige Begegnung, physische Begegnung. Das ist doch Leben. Und umarmt Burnham. Und da ist schon der nächste Punkt der Geschichte. Der hat ja eine 180-Grad-Charakterwende durchgemacht. Und dass das niemanden irgendwie, also alle erwähnen es auch. Auch sein Freund, der Arzt, sagt, ja, mein Partner ist ein bisschen komisch in letzter Zeit. Entschuldigen Sie ihn. Aber scheint sich da keine Sorgen drum zu machen irgendwie.
Vielleicht ist es auch nicht schlimm.
Ja, nur, also, ich weiß nicht, wenn dein Lebenspartner, den du so kennengelernt hast und ihn deswegen auch liebst oder ihn auch trotzdem liebst und sich dann plötzlich ganz anders verhält, würde auch so eine Beziehung irgendwie unter Stress setzen. Und davon hat man überhaupt nichts mitbekommen.
Ja, wenn man den Arzt zum Folgenden nicht mehr sieht.
Ja. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass da sich niemand ernsthaft Sorgen drum macht, dass das so eine charakterverändernde Wirkung hat.
Ja. Ja, es müsste jetzt eigentlich mal demnächst kommen, irgendwie, dass das ja irgendwie ein bisschen merkwürdig ist,
ja,
wie er sich verhält. Also es wird da jetzt demnächst Probleme mit geben, wahrscheinlich.
Dass er dann das auf jeden Fall, ja.
Zu abgespaced wird, dass er anfängt, Dinge zu sehen oder was auch immer. Jetzt hat er ja schon seine Implantate, da dachte ich dann auch, ja, die gehen da wirklich inflationär mit um. Also da hat wirklich jeder irgendwie ein Implantat, und da ist halt auch wieder ein bisschen schade, es ist halt irgendwie nicht stimmig mit dem Rest der Geschichte. Bei TOS sehen wir es überhaupt gar nicht.
Mhm.
Bei TNG ist es dann
der Visor von Geordi.
Ja.
Und das war's dann auch, glaube ich.
Data.
Ja,
aber okay. Der ist so angelegt. Und ja.
Bei DS9 gibt es noch eine Folge mit einem Exoskelett, dass jemand, der, ich glaube, die ist nicht. Die ist eigentlich irgendwie im Rollstuhl, weil ihr Planet eine geringere Schwerkraft hat und sie deswegen, um in normaler Schwerkraft zu arbeiten, braucht sie so ein Exoskelett, was ihre Knochen stützt und sie auf den Rollstuhl auf jeden Fall angewiesen ist.
Okay, ich dachte, das wäre vielleicht auch TNG, aber...
Ja. Nee, das war... Die ist nein, auf jeden Fall. Sie verliebt sich in Dr. Bashir.
Okay.
Ja, auf jeden Fall beantwortet es jetzt auch die Frage, ob sie jetzt mit Stamets springen. Und häufiger, ja.
Ja.
Stamets ist der neue Navigator und sie haben jetzt noch einen besseren Weg gefunden, ihm die Sprünge angenehmer zu gestalten.
Ja.
Ja, genau, sie kommen auf die Brücke und finden ein, und dachten, es wäre ein Schiff, aber es stellt sich heraus, dass es ein Space-Wal ist, der zu einer geschützten Art gehört und deswegen zum nächsten Reservat gebracht werden muss. Und beamen ihn an Bord.
Ja. Burnham muss mit hin als Exobiologin und die untersuchen den auch und merken, dass irgendwas komisch, irgendwas ist da drin. Ein Männchen mit andorianischem Helm.
Ja, auf jeden Fall.
Kommt raus, schießt alle nieder, nur Burnham nicht.
Ja, sie überlebt das, richtig.
Kämpft sich weiter durch, spricht dann mit Lorca über Funk. Wir sehen, es ist Matt und dann sagt er, ja, ja, danke, ich weiß jetzt, wie ich hier raufkomme und bis zum nächsten Mal. Quasi, auch wenn sie sich daran erinnern können.
Ja.
Ja, das Schiff explodiert und das Ganze geht von vorn los.
Genau.
Und jetzt immer in verschiedenen Varianten.
Genau, ja genau, immer in verschiedenen Varianten passiert dasselbe. Nee, wir sehen dann die nächste Runde, ist soweit alles identisch, außer dass aus dem Wal diesmal niemand tritt.
Nee, es...
Das ist erst später, ne?
Es, da machen sie ein paar mehr Sprünge, denn schon auf dem Flur laufen sie nicht in den Doktor rein.
Genau.
Und den, der fängt sie dann an der Tür ab und er spricht Burnham schon an und sagt, es fängt mit dem Wal an.
Mhm.
Und sie sollen den nicht an Bord holen, glaube ich.
Nee, ich glaube, er war, ja, wahrscheinlich. Es fängt mit dem Wal an und...
Und da merken wir halt schon, ah, okay, er ist von dieser ganzen Zeitsache nicht betroffen, weil alles andere war ja wirklich genauso wie vorher. Und wo ich erst auch Burnham im Verdacht hatte, ob die da irgendwie nicht von betroffen ist, aber das ist sie ja. Sie ist nicht betroffen. Genau. Sie ist dann schon stutzig, rät dann auch Lorca dazu, den Wal nicht an Bord zu holen, weil sie dann halt merkt, hä, das hat Stamets gerade gesagt und sollten wir nicht tun. Und sie entscheiden sich dann aber doch dazu. Dann geht aber doch Ash mit und so entwickeln sich diese ganzen Varianten.
Mhm. Wir erfahren dann nochmal, dass offensichtlich die Sternflotte das sehr ernst nimmt mit dem Tierschutz. Denn Kapitäne können deswegen vors Kriegsgericht kommen, wenn sie das nicht machen. Das ist, sagt Saru.
Und deswegen der aber auch skeptisch ist eigentlich. Und da ist wieder auch merkwürdig, warum stellen sich nicht die Nackenhaare auf?
Ja, das ist, es werden sehr viele Leute sterben in dieser Folge und im Grunde müssen seine Nacken vollkommen durchdrehen. Weil ständig Matt auf der Brücke ist und man sieht nie die Nackenhaare. Ich habe genau darauf geachtet, die Gefahrgarnieren. Ja, ja, da haben sie etwas eingeführt, was in dieser Folge halt sinnvoll gewesen wäre, dass Saru einfach auch noch ein zusätzlicher kritischer Punkt ist, dass er, ich verstehe nicht, warum sich mir Nackenhaare die ganze Zeit aufstellen, warum die so durchdrehen, um noch einen weiteren Hinweis außer Stamets für die Leute zu, dem sie ja meistens nicht glauben in den meisten Versionen der Sprünge.
Ja.
Oder ja, nicht überzeugt davon sind. Ja, das haben sie irgendwie einfach nicht gemacht. Und das ist irgendwie verschwendet. Dafür, dass sie es eingeführt haben und dann auch noch, wie sie uns mehrfach gezeigt haben, wie
es lang ist, die einzige Gefahr, die er erkennt,
Burnham.
Ja, wir erfahren halt, warum Stamets dann nicht betroffen ist davon. Er sagt halt, durch seine Verankerung in den anderen Dimensionen oder
ist eine,
auf der Quantenebene ist er vor dem Einfluss geschützt. Jetzt ist aber die Frage, wie macht Matt das, weil der kann sich ja auch immer an alles erinnern.
Mhm.
Wie ist der davor geschützt? Also nach dem Töten auch einfach wieder bei Null anzufangen. Eigentlich könnte er auch genauso in dieser Zeitschleife feststecken und es genau gleich immer erleben. Und wir haben eine ewige Zeitschleife.
Und die Antwort ist?
Keine Ahnung.
Irgendwie er hat das muss Gerät. Ja. Also das Gerät schützt ihn einfach irgendwie davor.
Okay.
Gut, die Erklärung geben sie uns nicht, aber das ist ja das Logische.
Sonst und das Gerät, ja, wie funktioniert das aber? Das Gerät produziert die Zeitschleife.
Genau.
Und die produziert es automatisch.
Nach 30 Minuten. Und entweder muss man sich dann entscheiden, die Zeitschleife neu auszulösen oder zu warten und dann geht das Ding kaputt. Dieses Zeitschleifengerät.
Also muss Matt jedes Mal überleben?
Ja.
Das heißt, bei so vielen Versuchen, die er ja brauchte, um dieses komplette Sicherheitssystem zu lernen, etc., ist er nicht ein einziges Mal erwischt worden?
Wir sehen auch, dass er erwischt wird, und zwar von Stamets, aber da hat er bereits die Explosion ausgelöst. Ja, Star Trek, also die Föderation, die Sternflotte, ist einfach nicht gut in Sicherheit. Das haben wir.
Ja, aber sie sind ja dann richtig schlecht. Man sollte doch vermuten, ja, weil er ja gesagt hat, ich muss gar nicht gut sein, denn ich habe ja so viele Versuche, wie ich möchte. Aber dann würde ich ja davon ausgehen, dass er es eigentlich ja auch mal verkacken müsste. Und es könnte ihm halt egal sein, wenn es automatisch startet. Wenn er aber halt was dafür tun muss, darf er nicht ein einziges Mal erwischt worden sein. Also halt richtig erwischt in dem Sinne, dass sie ihn dann halt getötet haben.
Ja, ja, so habe ich das verstanden.
Aber dann also ist er tatsächlich besser als Lorca und alle anderen, weil die tötet er ja diverse Male.
Ja, aber vor allen Dingen, weil er Hilfe hat. Also weil er Hilfe im Sinne davon hat, dass er zum Beispiel die aktuellen Computercodes kennt. Das findet er in irgendeiner Zeitschleife raus, wie auch immer. Und kann den Computer relativ schnell übernehmen und hat dann um sich herum auch, glaube ich, in der nächsten Version, die wir von ihm sehen, ein Kraftfeld um sich herum aufbauen lassen, automatisch. Genau. Denn sein Ziel ist, dass er herausfinden möchte, was an dem Schiff so besonders ist, um es dann zu verkaufen. An die Klingonen. Und dadurch durchsucht er das ganze Schiff. Und hat einige Orte von Interesse entdeckt, hat dann zum Beispiel die Sporenkammer entdeckt und ihm fehlt aber noch ein verbindendes Teil, um den Sporenantrieb zu aktivieren, nämlich Stamets. Und das zweite von Interesse ist das Labor von Lorca. Da kommt er nämlich auch nicht rein. Das sind die einzigen beiden Orte, an die er nicht reinkommt, sagt er. Stamets versucht währenddessen einfach, ihn einmal aufzuhalten. Erzählt uns dann aber, dass er es nie alleine schafft, dass er es alleine einfach nicht hinkriegt. Und deswegen braucht er Hilfe. Und die hat er sich in Ash Tyler und Michael Burnham gesucht. Ash Tyler glaubt ihm nicht. Deswegen versucht er sich an Burnham ranzumachen. Und nötigt ihr, nachdem er sie mal überzeugt hat, ein Geheimnis ab, damit sie diesen Weg abkürzen können. Was ja auch eigentlich ein ganz vernünftiger Weg ist. Nur ist leider das Geheimnis blöd, nämlich, dass sie noch nicht verliebt war. Ja, das ist auch sowas, was man auch bei Wahrheit oder Pflicht erzählen kann. Weiß ich. Ja. Okay. Auf jeden Fall ist das Geheimnis, was ihm Zugang zu Burnham verschafft. Nun muss Burnham nur noch Ash Tyler überzeugen. Und das versaubeutelt sie leider, weil sie nicht gut mit ihm reden kann, weil sie einfach zu emotional nah dran ist an Ash Tyler. Also coacht sie Stamets im Tanzen, damit Ash Tyler reden kann.
Er muss es ja auch in sehr kurzer Zeit irgendwie immer alles machen, weil sie hat es beim nächsten Mal wieder vergessen.
Mhm, genau.
Ich glaube, das vergessen sie zwischendurch manchmal, dass sie alles wieder vergessen hat.
Mhm. Ja, sie vertraut ihm dann. Ja, es wird uns einmal erzählt, dass er sie überzeugen muss. Und dann gehen wir davon aus, dass in allen anderen Zeitsprüngen er das genauso schnell wieder schafft. Sie sind auf jeden Fall alle sehr schnell dabei, ihm zu glauben, wenn wir es mal gesehen haben, dass sie ihm einmal geglaubt haben.
Aber macht er das mit allen anderen Figuren dann auch so, dass sie ein Codewort haben? Weil am Ende ist es ja sofort so, dass Matt da in diesen Raum reinkommt. Und alle sind eingeweiht und spielen perfekt mit. Also wie schnell muss Stamets gewesen sein, die alle davon zu überzeugen, wofür er sonst fast eine komplette Schleife gebraucht hat. Für einen.
Ich glaube, da ist die Idee, dass Burnham so wichtig ist und Burnham dann die anderen überzeugt. Er braucht halt den Zugang. Er hat nicht genug Gewicht. Und vielleicht, weil er auch so verändert ist in letzter Zeit, dass er eher als verrückt abgetan wird. Das ist meine Erklärung dafür. Das wird nicht in der Serie gegeben. Aber dass Ash Tyler und Burnham als wichtige Verbindungsglieder dieser Crew und auch zu Lorca überzeugen können. Und dann müssen alle eben mitmachen, wenn Lorca überzeugt ist. Er hätte auch direkt zu Lorca gehen können. Aber na gut. Ist halt unser Protagonist. Ist halt Burnham und deswegen muss sie da auch eine wichtige Rolle einnehmen, offensichtlich. Das ist halt so ein bisschen faul erzählt.
Ich finde, dann hätten sie es eher so machen können, dass Stamets und Burnham irgendwie was rausfinden, wie sie halt auch außerhalb dieser Schleife treten kann, dass sie dann irgendwie gemeinsam mit Stamets was entwickeln kann.
Ja. Das wäre insgesamt sinniger gewesen. Sie entwickelt auf jeden Fall eine Theorie, was es nun ist. Nee, das ist noch alles gar nicht so weit. Und zwar, als dann Burnham es schafft, Tyler zu überzeugen, dass Stamets recht hat, ist ihr genialer Plan, wir stürmen auf die Brücke und schießen ganz schnell auf Matt. Der hat aber ein Kraftfeld aufgebaut und erzählt uns, dass er diese Kugeln gefunden hat, in der Man Cave von Lorca gefunden hat. Und damit tötet er Ash Tyler. Genau, daraufhin verrät ihm dann Stamets, dass er das fehlende Teil ist, weil schon genug gestorben sind.
Ja.
Ja. Das trifft natürlich, also erstmal, das kommt absolut aus dem Nichts, dass Stamets sagt halt, ich kann nicht nochmal alle sterben sehen. Dass er da so mitgenommen ist von all den Wiederholungen. Wir wissen, dass es mehr als 50 sind. Dass er so mitgenommen ist von den Wiederholungen und nun halt quasi zusammenbricht. Ich bin das fehlende Teil, beenden wir es jetzt. Hauptsache es ist beendet. Das ist, glaube ich, so sein Punkt. Und es soll keiner mehr sterben. Außer in dieser Runde ist gerade Ash Tyler gestorben. Und sonst bislang niemand. Vielleicht Lorca noch, aber da bin ich mir nicht sicher.
Nee, ich glaube nicht.
Das kann natürlich nicht Burnham nicht so richtig verkraften, denn sie mag Ash Tyler und überlegt sich, was es könnte denn noch wichtig sein für Matt. Ich bin wertvoll, stellt ihm das dar, warum sie wertvoll ist, weil sie halt den Messias der Klingonen getötet hat und tötet sich daraufhin selber, um halt einen neuen Zyklus zu beginnen, wo noch Ash Tyler lebt. Matt aktiviert daraufhin das Zeitding und sie kommen wieder zurück zu einer neuen Schleife. Nun hat aber Matt alles, was er wissen muss. Das heißt, diese Runde zählt jetzt wirklich. Das wollen sie uns dann, glaube ich, damit erzählen. Und dann tricksen sie Matt aus. Wie genau, ist auch vollkommen wurscht. Ich habe das jetzt vielleicht noch viel zu detailliert erzählt. Denn sie tricksen einfach Matt aus, indem sie nicht essentielle Computerbestandteile, die Matt nicht unter Kontrolle hat,
dazu nutzen. Er hat sämtliche Primärfunktionen und sie nutzen halt geschickt die Sekundärfunktionen, um ihn halt auszutricksen. Aber da finde ich halt, an der Stelle war es halt so, sie haben so ein bisschen vergessen, dass alle alles wieder vergessen.
Ja.
Bis auf eben Matt und Stamets. Wie hat Stamets das dann halt so schnell geschafft, sie alle zu unterrichten? Dass sie dann den Plan entwickeln? Ja. Also Stamets muss dann auch schon irgendwie den ganzen Plan irgendwie gehabt haben.
Weil Stamets dann auch gar nicht mehr im Fokus ist, sondern nur noch Burnham als treibende Kraft. Und es scheint so, als wenn sich tatsächlich in der letzten Wiederholung erinnern würde.
Ja. Da passt es halt nicht so ganz. Auch, und das haben wir halt nie gesehen, als Burnham sich mit Matt unterhält, fängt sie auch an, über Stella zu reden. Wann hat sie was über Stella erfahren?
Ja.
Ist irgendwie ziemlich unklar.
Matt müsste auch schon auf jeden Fall... also Matt kommt in der letzten Wiederholung, kommt auf die Brücke und alle sind bereits voll informiert darüber, was hier passiert. Und sagen ihm das auch. Ne? Ja, wir wissen, was passieren wird und Stamets hat uns überzeugt mit wissenschaftlichen Methoden und so weiter. Wir geben auf. Mhm. Was halt komplett überhaupt nicht charakterkonform ist. Sie haben auch nichts erreicht dadurch. Ich glaube, ihre Handlungsmasse ist Hauptsache die Crew überlebt. Das müssen sie uns versprechen. Aber gleichzeitig werden sie auch in die Gefangenschaft der Klingonen gegeben. Denn er sagt, wir werden alles tun, was unsere neuen Besitzer von uns verlangen. Hm. Ich glaube, sie steigen jetzt nicht in die Rettungskapseln und verschwinden dann.
Ja.
Also verspricht Martin etwas, was er gar nicht versprechen kann. Er weiß nicht, wie die Klingonen sie behandeln werden. Er hat überhaupt keine Macht über die Klingonen.
Ja, ist ja auch egal irgendwie. Sie gehen davon aus, dass ihr Plan funktioniert und Matt, das ist auch egal, weil er nur das Geld haben will.
Ja, also ich, an Matts Stelle wäre ich auf jeden Fall äußerst skeptisch.
Mhm.
Als überzeugendes, also überzeugt wird er dadurch, dass Lorca sagt, dass das, was auf der Bayou passiert ist, das soll sich hier nicht wiederholen. Und letztes Mal hat er noch damit angegeben, mehr oder weniger, dass er die ganze Crew getötet hat und dass das die richtige Entscheidung war. Na gut, also an Matts Stelle wäre ich deutlich skeptischer. Und es gibt auch diesen Punkt, wo er sagt, das scheint mir nicht alles so stimmig zu sein. Ich schaue keinem geschenkten Gaul ins Maul. Und dann ist alles okay.
Ja.
Es ist faules Schreiben. Also wirklich, es wird uns keine Erklärung geliefert, warum.
Ja, die Erklärung wäre halt, er ist geldgierig und hat da jetzt das schnelle Geld. hat das aber selber gar nicht so wirklich richtig erreicht, sondern nur dadurch, dass alle anderen für ihn eigentlich agiert haben.
Genau.
Er hat zwar die Kontrolle über das Schiff erlangt, aber eigentlich ist es auch so schon erledigt, weil sie ihm das Schiff übergeben.
Mhm.
Ja, passiert aber halt nicht. Er hat zwar angeblich die Klingonen gerufen, aber in Wirklichkeit kommt Stella.
Mit ihrem Vater.
Da sehen wir übrigens auch dann spätestens beim Abflug mal ein anderes Schiff.
Ah ja, stimmt, genau. Ist dein Wunsch ja in Erfüllung gegangen.
Ja, aber das war nicht schön. Also von
daher. Okay, also das sah wirklich seltsam aus auch. Genau, und es wird klar, dass Matt nutzt nämlich als Begründung dafür, warum er Lorca jagt, nämlich, du hast mich von meiner Stella getrennt, indem du mich bei den Klingonen zurückgelassen hast. Im letzten Durchlauf wird dann klar, dass er das nie für Stella gemacht hat oder nie mit Stella zusammen sein wollte, sondern er eigentlich eher vor Stella flieht.
Mhm.
Genau, deswegen ist das jetzt eine furchtbare Strafe, dass er Stella und ihrem Vater übergeben wird. Da ist seltsam, wir sehen nämlich Stella in der TOS-Originalfolge und da ist sie wirklich sehr relativ alt und sieht verhärmt und auf jeden Fall mindestens 25 Jahre älter aus als die jetzige. Und das ist wieder so der Fall, also Harry Mudd ist nicht jung. Der sieht auch nicht jung aus. Und hat aber eine 27-jährige Freundin, Frau. Und das finde ich wieder, es passt nicht zusammen. Warum geben sie ihm so eine junge Frau? Vollkommen unpassend. Ja, weißt du auch nicht.
Kann ich dir auch nicht beantworten.
Ja. Okay. Das finde ich, ich finde das ganz furchtbar, dass alte Schauspieler,
Männer. Aber das ist ja ein gängiges Hollywood-Muster. Also es ist ein schlimmes, aber das ist sehr gängig.
Ja, und das nervt mich vor allen Dingen, weil sie ja versuchen, hier so möglichst konsistent zu sein und in 10 Jahren altert aber diese 27-jährige Schauspielerin zu Anfang 50. Da hätten sie auch älter machen können, aber nein, sie wollten nochmal zeigen, dass Stella jung und naiv ist oder so.
Ich fand da viel schlimmer, dass, also vielleicht ging es euch ja nicht so, weil ihr ja das ganze großen Star Trek-Kontext seht, aber ich habe jetzt halt das erwartet, dass Matt jetzt halt dementsprechend viel Ärger bekommen wird, so wie sie es angeteased haben. Und dann ist ja der Gag, dass die Info, die diese Erwartung gebrochen werden, sondern dass die da reingebeamt werden und sie wirft sich ihrem Hasi-Putzi über den Hals und sagt, jetzt ist alles gut, und Fanny sagt auch, ja komm, wir nehmen dich jetzt mit. Das sollte doch dann irgendwie geckig wirken, oder? Und ja, dann ist es halt wieder insofern stimmig zur alten Serie, zumindest zu den paar Folgen, die ich mit Achim gesehen habe, dass es extrem sexistisch ist. Seine Strafe ist, dass er eine schnatternde Frau kriegt für die Ewigkeit. Was eine Scheiße!
Ja. Das ist auch mit dem Matt, das haben sie schon, das ist schon richtig. Das ist auch oft seine, das ist auch, zumindest in einer Folge ist das seine Strafe, dass er mit diesen, mit den Kopien seiner Frau auf einem Planeten alleine ist, die ihn die ganze Zeit anmeckern. Und das ist, ja, das ist sexistisch, aber ich finde
es. Man sagt, sie, das ist ja so schön, das machen wir jetzt bei der Neuauflage auch.
Ja, nur, dass sie vorher noch viel Gewalt gezeigt haben. Sie haben ja dieses düsterere Universum im Grunde, und Matt. Sie sehen zum Beispiel, wie Matt 20, 30 Mal locker tötet auf verschiedene Arten und Weisen. Dazu gehört dann auch, ihn in den Weltraum einfach zu beamen und ihn dort. Und das ist so ein bisschen, das wird so ein bisschen als lustig dargestellt, wie er da im Weltraum rumzappelt. Hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen eher der Comedy-Aspekt ist. Fand es aber sehr grausam. So, genau, wir sehen vorher, wie er rücksichtslos viele Leute der Crew bringt, auch ein Messer im Rücken von einem Offizier, der dann in den Turbolift fliegt.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ah, okay. Wir sehen das auf jeden Fall mit mir, ziemlich sicher. Und nun ist seine Strafe halt du und komm uns nicht mehr in die Quere. Und da dachte ich mir, das ist nicht passend zu dem Verbrechen, das er begangen hat, auch wenn das jetzt in dieser Zeitlinie hat er niemanden getötet. Aber in allen davor sind ganz viele Leute gestorben. Auch in der letzten hatte er Tyler getötet und hätte die Zeit weiterlaufen lassen. Es ist nicht so, dass er... es hätte ja so sein können, dass er sagt, oh, sobald einer stirbt, lasse ich die Zeit... drehe ich die Zeit wieder zurück und mache es besser. Denn er hat auch unendlich viele Rücksprünge. Nee, auch der Tod der Crew, sie werden auch in klingonischer Gefangenschaft geraten und das ist gleichbedeutend mit mehr oder weniger Tod und Demütigung und Folter. Das stört überhaupt niemanden. Ja, und da ist die Strafe viel zu gering. Also die ist einfach nicht existent, auch die Strafe. Lassen Sie es nicht mehr in die Quere kommen. Fertig. Die hätten ihn genauso gut auch einsperren können jetzt in dem Moment. Oder ihn töten können.
Ja.
Und all das machen sie aber nicht.
Erzählt er eigentlich, wie er da weggekommen ist bei den Klingonen?
Bei was?
Erzählt man, ja, wie er weggekommen ist.
Und zwar seinem Freund die Spinne. Die hat einen unglaublichen Trick vollführt des Herauskommens.
Er sagt das immer ganz kurz.
Genau, dass die Spinne ihm den Weg.
Kriegsklau-Viech.
Ja, genau. Dass ihm die. Dass er mit seiner Hilfe entkommen ist.
Aber das, dann hat sich das Viech verdrückt. Treulose,
genau,
Seele.
Richtig. Ja, richtig. Ja. Das ist das Problem, wenn man mit Käfern befreundet ist oder so.
Braucht er also nur eine gut trainierte
Farbe, genau,
um aus diesem Klingonenschiff zu kommen.
So schlecht geschrieben wie alles in dieser Folge. Ich finde diese. Also wir können jetzt zur Bewertung. Es gibt noch ein paar Anspielungen irgendwie. Und zwar hat er so ein paar Q-Züge in der
Folge. Habe ich auch gedacht.
Mhm.
Ja.
Weil er dann zum Beispiel nur per Gesten Leute hin und her transportiert. Und das macht Q halt auch die ganze Zeit. Und er sagt auch einmal, oh, mon Capitaine.
Mhm.
Da was Qs Spruch ist gegenüber Picard. Was hier gar keinen Sinn macht, weil Lorca kein Franzose ist.
Mhm.
Ja.
Ich fühlte mich auch daran erinnert. Ja.
Ich überlege dann, was gerade noch für Anspielungen mal. Dann so ein bisschen Meta-Sachen. Einmal springt einer der Brückenoffiziere auf und der sagt, zufälliger Brückenoffizier ohne Namen.
Hm.
Weil sonst immer Leute im Hintergrund sind, die einfach nur da sind, um entweder getötet zu werden oder durch Explosionen verstümmelt zu werden. oder ihrer Arbeit im Hintergrund nachgehen. Und er erwähnt, auf wie viele Arten und Weisen man das Schiff im Grunde zerstören kann. Und das ist, genau, erwähnt das gegenüber Lorca und sagt, dieses Schiff kann man auf wahnsinnig viele Arten und Weisen zerstören. Es scheint mir so, als wenn das ein Designfehler wäre. Weil halt alles Mögliche kann Star Trek-Schiffe zerstören. Ne? Ah, eine schmelzende Lithiumkammer. Ein falsch ausgerichteter Replikator. Alles Mögliche zerstört immer die Enterprise. Oder droht die Enterprise zu zerstören. Ja, das sind noch so ein paar Anspielungen, die dann stattfinden, die die Folge noch humoriger machen sollen. Hast du dich irgendwie unterhalten im Sinne von komödiantischem Verhalten gefühlt?
Habe ich irgendwo mal gelacht? Weiß ich nicht. Nö, ich glaube nicht. Wären wir dann schon bei der Bewertung?
Ja.
Ja, es ist halt wieder eine Zeitreise, Zeitmanipulationsfolge und das ist halt irgendwie immer schwierig, weil immer diese Fragen aufkommen. Es passt halt nie irgendwie so richtig. Von der Logik her, irgendwo gibt es dann immer Fehler oder zumindest sehr fragwürdige Stellen und das ist halt auch da wieder. Hat ja schon gesagt, man hätte die Folge auch lassen können, das hat uns nicht weitergebracht. Das Einzige, wo man jetzt noch, was man jetzt gemerkt hat, was für ein Potenzial vielleicht da ist zwischen Burnham und Ash Tyler, wo die Beziehung hingehen könnte, aber da ja nur die letzte Zeitschleife für sie existent war, oder die letzte Zeitlinie, können sie jetzt auch nicht wissen, was vorher alles gewesen ist. Mhm. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass sie sich von Stamets erzählen lassen, was jetzt zwischen ihnen gewesen ist. Ich glaube, er würde...
Genau, das wurde ja auch gemacht.
Ja,
ja.
Genau.
Weil Burnham sagt, ja, ich habe gehört, wir haben getanzt. Und er sagt dann, ja, das hat mir auch erzählt und lässt dann fallen, dass er auch weiß, dass sie sich geküsst haben. Und dass er das sehr schade findet, dass er ihren ersten Kuss nicht nochmal, sich nicht an ihn erinnern kann. Blöd.
Hatte ich da schon irgendwie abgeschaltet,
ja.
Inhaltlich.
Ja, das sagt er.
Das ist zu Recht auch bei dieser Folge. Nicht nur, dass sie uns irgendwie nicht weitergebracht hat. Ich finde, es sind so viele Fragen auch da, die gar nichts mit der Zeitreise zu tun haben, sondern was ist mit Stamets und warum kümmert sich darum keiner? Warum hat Stamets diesen Gewissensanfall mit ich kann es nicht mehr ertragen, dass hier ständig alle Leute sterben? Obwohl er weiß, es müssen die Leute sterben, damit es gut werden kann. Das Schiff muss explodieren. Und er ist das Einzige, was ihn davon trennt. Er müsste sich irgendwo verstecken und einfach, nachdem er weiß, dieser Durchgang wird nicht mehr gut werden, nicht mehr auftauchen, bis das Schiff explodiert. Mhm. Weil er das fehlende Teil ist.
Was übrigens auch Matt hätte merken müssen, und er sagt ja sogar, als die auf der Brücke auftauchen, das ist was Neues.
Mhm. Ja.
Hatte ich noch nicht. Und da hätte er eigentlich merken müssen, ja irgendwie, wenn die jetzt hier mit einmal auftauchen, wissend, dann muss denen das ja irgendwie jemand erzählt haben. Mhm. Da muss jetzt irgendwo jemand sein, der hier das Ganze auch miterlebt.
Das stimmt, richtig, ja.
Also er kommentiert es sogar, aber macht dann da irgendwie nichts draus. Mhm. Denkt dann da nicht weiter. Ist dann vielleicht nicht schlau genug dafür oder ist es halt wieder...
Aber der war doch eh nur... Händler und Schurke vorher, oder?
Mhm.
Das ist ja auch allein, dass er überhaupt so weit kommt, dass er irgendwie versteht, wie alles funktioniert, bloß halt der Stamets-Part ihm unklar ist, dann ist er ja schon mal so klug wie Stamets, bevor er auf Burnham trifft. Weil Burnham diejenige ist, die rausfindet, dass man die Ripper-Schabe einsetzen kann, um zu springen. Und alles andere hat Matt auch schon verstanden, weil das Einzige, was ihm fehlt, ist halt das Lebewesen, was man einsetzen muss, und den Rest hat er schon verstanden.
Ja, nach vielen Durchgängen vielleicht. Also wir sehen ja die ganzen Durchgänge nicht, sondern da können auch 40 Durchgänge dazwischen gewesen sein, wo er sich...
Ja, aber 40 mal eine halbe Stunde.
Ja, klar.
Er ja trotzdem klüger als Stamets und die anderen Leute. Es sei denn, die haben irgendwo ein Manual rumliegen.
Ja. Ja gut, er hat Zugriff auf den Computer, ist aber auch, ja, das ist richtig, also es passt auch da nicht zusammen. Es passt sehr viele, auch wie er sich Zugriff auf den Computer verschafft hat, wie er von dem, was er beim ersten Durchgang überhaupt gelernt hat, das ist vollkommen, ist nicht so ganz klar. Der sagt, ah, ich habe alles, was ich wissen muss für den zweiten Durchgang.
Scheinbar irgendwie die Zugangscodes, weil er dann ja schon gar nicht mehr aus dem Dingen rauskommt, sondern sich direkt irgendwo aufs Schiff beamt. Das heißt, da muss er ja auch irgendwie den Einbruchsalarm, Eindringlingsalarm umgangen haben.
Ja, aber das irgendwie wir sehen ihn eigentlich die ganze Zeit, deswegen es ist zu schade drum, sich Gedanken um diese Folge zu machen, denn auch die Schreiber haben sich keine Gedanken um die Folge gemacht, glaube ich. Das ist so eine, wir wollen ein bisschen Star Trek Flair haben, klassisches Star Trek Flair, und das sind Zeitreisegeschichte, ja, durch die Zeitreisegeschichte, durch die Anspielung mit Q, ja.
Ja, und das ist einfach eine Folge, war völlig losgelöst von allem anderen.
Mhm.
Es hat halt, wie gesagt, das den Rest überhaupt nicht weitergebracht. Die kann man gucken und es ist egal, was dann, wie es danach weitergeht, weil es wirft keine Fäden aus, die wieder aufgegriffen werden können.
Ja.
Zumindest sehe ich sie nicht. Ja, und es behandelt aber auch nichts irgendwie großartig weiter, was vorher passiert ist.
Mhm.
Macht halt bloß die Geschichte um Matt weiter.
Ja, aber beendet sie auch gleichzeitig. Denn ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal wiederkommt. Denn sonst wäre diese Folge ja noch sinnloser gewesen, wenn er jetzt...
Das wäre ärgerlich, ja.
Ja. Ich glaube, sie wollten das einfach nur abschließen. Sie konnten ihn halt nicht verknacken und sie mussten ihn aus dem Knast rausholen, damit er im TOS noch auftauchen kann. Und ja, da ist dieses... Da stört diese abgeschlossene Folge, stört diesen ganzen Handlungsstrang einfach, der ja eigentlich aufgebaut wird, dieses Geschichte. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende dieser Staffel und in dieser Staffel wird die Geschichte auserzählt. Zumindest werden diese Handlungsfäden aufgelöst mit Wok und dem Klingonischen Krieg, vermutlich. Zumindest wurde es in der Berichterstattung so erzählt. Haben wir noch was zu der Folge?
Ich habe eine Frage, ja, zu deiner Theorie und zu dem Morphen in andere Spezies. Wenn die Klingonen reden, dann reden die doch eigentlich auch ziemlich gebrochen, weil ja Klingonisch ihre eigentliche Sprache ist und dann halt nicht Deutsch oder Englisch.
Mhm.
Warum kann Ash Tyler, so er denn Wok ist, dann als Mensch auch normal sprechen? Also kriegen sie mit einer neuen Gestalt dann auch neue semantische, linguistische Fähigkeiten?
Ja, zwei Möglichkeiten. Also entweder gibt es den klingonischen Mind-Scanner oder Mind-Ripper. Dann wird nur in die menschliche Hülle wird ein klingonischer Geist gepackt. Dann ist das erklärt. Oder mit den chirurgischen
Fändern. Wenn der Geist klingonisch ist, dann müsste ja auch die Sprache noch weiter vom Klingonen sein.
Ja, der hat ja 3 Wochen gelernt, das haben wir ja gehört. Also auch bei den, dass Lorel Englisch auch sprechen kann, das kann sie ihm ja beibringen.
Aber das hört sich ja auch nicht nach Muttersprachler an.
Er sagte, das wäre sehr gut. Ich glaube, das war nur der
Klang der Stimme. Wir gucken es auf Deutsch und dann hört es sich halt wirklich an, als würde jemand sich zwar gut ausdrücken können, aber gerade nicht seine Muttersprache sprechen.
Okay.
Was vor allem aber, glaube ich, an der Maske lag.
Ja, das könnte vielleicht auch da
sein. Dass sie einfach sprachlich eingeschränkt war, aber nicht vom Ausdruck her, sondern nur von einer Betonung, wie auch immer.
Ja.
Nee.
Zweite Möglichkeit,
ja, so, das meine ich.
Zweite Möglichkeit ist die Umoperation von Wok. Und das wird nie erklärt. Das ist einfach so. Dann werden auch wahrscheinlich die Stimmbänder, also wird offensichtlich der ganze Mensch verändert. Oder der ganze Klingone. Denn auch, es wird vieles mit dem Universal-Translator später erklärt. Wenn sich die müssen dann auch nie die Sprache lernen, die sprechen dann immer alle ganz normal und alle sprechen Englisch und das wird dann halt mit dem Universal-Translator erklärt, was bei den Klingonen eigentlich nicht sein kann, weil der Universal-Übersetzer nicht gut mit Klingonisch klarkommt. Zumindest in der Zeit noch nicht.
Ja, in der Zeit.
Genau.
Da muss ja Uhura mit dem dicken Wörterbuch
richtig
ran.
Auch noch 20 Jahre später dann. Ja.
Ja. Aber später dann geht das ja.
Genau, noch später bei TNG geht's dann. Vorher nicht. Oder haben wir nie gesehen. Ja.
Ja, also ich finde, diese Folge hat so ein bisschen die Theorie, dass Ash Tyler Vok ist, ein bisschen aufgehoben, weil er mir dann doch zu menschlich war einfach.
Mhm. Was heißt, waren noch, ich habe das schon von vielen anderen gehört, dieses, was ist dieses zu menschlich oder
das zu, ist, zu wenig Klingone einfach. Mhm. Also er ist nicht aggressiv genug, da das dann halt auch ja irgendwie alles spielen müsste eigentlich. Das ist so durchtrieben und hinterlistig, das passt irgendwie nicht in das Bild eines Klingonen für mich.
Hm.
Ja. Während noch andere Sachen waren, aus spät, oder eine Sache war mir noch aufgefallen, als sie, als Tyler und Lorca von dem Schiff fliehen, kämpfen sie sich ja auch den Weg frei und Tyler verprügelt Lorel.
Hm.
Und da die eine Liebesbeziehung hatten, ist das ja ein eher
sexueller Prügeln.
Ja. Ja, genau, sexueller Art. So funktioniert es ja bei den Klingonen eigentlich. Sie verprügeln sich, beißen sich, wie auch immer. Das wird ja als sehr stimulierend empfunden, dass er sie also nicht aus Rache irgendwie über sie hermacht, sondern halt einfach so. Ich mach dich jetzt nochmal zum Abschied richtig flutschig. Ja. So halt,
ja nur
so Idee, auf ja. Liebe Weise auf Wiedersehen sagt. Bestimmt. Ja, aber wie gesagt, jetzt halt.
Auf Liebe Weise auf Wiedersehen sagt.
Ja, klingonisch.
Auf klingonische Art.
Indem er sie geil macht.
Ja. Durch Prügel.
Ja, das hast du so ausgedrückt, ja.
Ja, diese Folge ist halt irgendwie, spricht dem aber sehr entgegen, finde ich.
Ja. Ist einfach nur ein sehr guter.
Ja, Video. Muss dann so sein.
Ja, ich dachte, sie hätten ja die Gelegenheit nutzen können, in einer Zeitlinie Teile auch mal was Ominöses tun zu lassen, was dann halt alle wieder vergessen. Nur die Zuschauer sieht es dann und erkennt. Das wäre noch, das würde noch diese Anknüpfung an den Handlungsstrang, der eigentlich weiter erzählt werden soll, verstärken. Ich finde auch wahnsinnig unpassend, jetzt diese Folge zu machen, denn letzte Folge hatten wir so eine sehr schwermütige Folge mit Lorca ist vermutlich ein Wahnsinniger oder ist wahnsinnig geworden. Und das muss ja jetzt kommende Folge aufgelöst oder muss weitergeführt werden, das mit dem Admiral.
Das stimmt. Ja.
Und jetzt dazwischen so eine Spaßfolge zu haben, ja, finde ich sehr komisch oder unpassend so rum. Mir hat die Folge nicht gefallen, die offensichtlich auch nicht.
Man hätte es lassen können. Also.
Ja, aber wie hat sie denn, auch wenn es keine handlungstragende Story war, hat sie dir missfallen oder gefallen? Miss oder G?
Die lange Pause kannst du
ja
schneiden.
Yeah.
Also ich fand sie teilweise spannend. Aber
okay.
Ja, wie gesagt, Zeitreisen ist halt irgendwie immer blöd.
Mhm.
Das bleibt. Und deswegen, ich suche dann die ganze Zeit nach den Logikfehlern und
das ist massig.
Ja, war jetzt da auch nicht so schlimm, weil man musste der Handlung auch nicht großartig folgen. Ja. Aber ich habe hinterher jetzt auch nicht irgendwie gedacht, so, boah, beste Folge ever. Auf gar keinen Fall.
Mhm. Ja, ich fand sie ärgerlich hauptsächlich. Ja, weil sie zu viele Fragen aufwirft, die jetzt auch über die Folge hinausgehen, die mir nicht, wo mir nicht genug erklärt wurde, noch nicht genug das veränderte Verhalten von Stamets, was zwar überall, was alle sehen, Lorca hat es letzte Folge gesehen. Es wird diese Folge explizit erwähnt von dem Tagebucheintrag und Dr. Kalbar erwähnt es auch nochmal. Das heißt, alle sind darüber informiert, dass er sich anders verhält, aber irgendwie tut keiner was dagegen oder findet das nicht komisch oder sagt, wir müssen mal eine Alternative finden. Ja.
Die sind da einfach noch nicht misstrauisch genug.
Ja, ich finde. Wenn sich einer von euch plötzlich ganz anders verhalten würde als vorher, entgegengesetzt von dem, dann würde ich Verdacht schöpfen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Okay.
In dem Fall nützt es ihnen ja. Ja, also okay. Sie haben damit immer noch den entscheidenden Vorteil auf der Hand. Der Einzige, der sich vielleicht wirklich mehr sorgen sollte, ist eben sein Lebenspartner. Weil der hat halt kein besonderes Interesse an dem Krieg vielleicht, sondern vielleicht ist tatsächlich auch sein obergeordnetes Interesse eben sein Freund. Ja, alle anderen sagen halt, ja gut, der macht halt für uns die Sprünge möglich und wir haben damit den Vorteil auf unserer Seite und stehen deswegen besser da.
Auch Star Trek typisch war übrigens, dass das Gerät nicht weiter erklärt wurde oder dass sich irgendjemand Gedanken um dieses Gerät gemacht hat.
Das Armband. Ja, es wird einmal irgendwie gesagt, es ist ein Zeitkristall.
Genau, und Zeitkristalle sind allgemein bekannt, aber wir haben es noch nie hinbekommen, die zu synchronisieren oder so.
Ach so, ein Zeitkristall. Ja, und wo ist das Gegenstück dazu? Ah, in dem Wal drin.
Genau.
Deswegen geht es ihm auch so schlecht.
Richtig, es wird gesagt, kein Wunder, dass es dir so schlecht geht.
Was passiert am Ende mit dem Wal?
Ja, der wird jetzt zum Reservat gebracht. Rausoperiert. Denn das ist ja wirklich auch eine kriegsverändernde Technologie, wenn man die jetzt hätte. Da könnte man ihn ja auch mal befragen, wo hast du die denn her, die Technologie? Es wird nur gesagt, oh, ein vierdimensionales Volk muss es ihm gegeben haben. Und er muss ja mindestens zwei Geräte besessen haben, denn es wird vorher gesagt, er hat schon mal eine Bank auf Betaset ausgeräumt.
Ja, oder er muss da irgendwie Zugang zu haben.
Ja. Das wäre ja doch eine interessante Information dafür, dass Lorca irgendwie interessante Informationen und Gegenstände sammelt.
Vielleicht greifen sie es noch wieder auf und haben es uns hier bloß nicht gezeigt.
Ja, okay. Du bist ja zu optimistisch irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Schreiber verlieren gerade den guten Pfad, den sie beschritten haben, verlieren sie irgendwie aus den Augen.
Ja, nächste Folge, sie mussten vielleicht einfach die Folgen auch voll kriegen.
Ja, aber wir haben, glaube ich, nur noch eine jetzt bis zur Pause, meine ich.
Okay.
Und die muss jetzt ordentlich sitzen, denn es muss ja wieder irgendwas abgeschlossen werden.
Ja, ich nehme an, das Neues aufgemacht.
Ja.
Nee, der bleibt weg.
Nee, ich glaube, der Admiral kommt wieder.
Ja, aber dann würde es zu schnell weitergehen mit Lorca könnte sein Kommando verlieren.
Na, ich glaube, das ist so. Jetzt sind sie alle so zusammengewachsen als Crew, jetzt werden sie zusammen agieren, dass Lorca sein Kommando behält oder so. Oder Lorca zumindest mal seine Probleme anspricht.
Vielleicht nochmal ein anständiger Kampf und das Antriebssystem wird außer Gefecht gesetzt. Oder sie, das war meine Überlegung, weil was passiert am Ende der Serie? Also entweder sie zeigen uns über, wenn sie es darauf angelegt haben, über viele Staffeln, das ist ja wahrscheinlich ihr Ziel, dass sie möglichst viele Staffeln irgendwie produzieren können, weil es gut läuft, zeigen sie uns jetzt über viele Staffeln diesen Krieg, was ja aber irgendwann eigentlich nicht mehr hergeben kann. Was ist dann aber nach dem Krieg? Was macht die Discovery nach dem Klingonenkrieg? Verspringen sie sich irgendwann einmal ganz tüchtig?
In die Delta-Quadranten und es geht kaputt.
Nein, sie haben ja schon gesagt, dass sie bis über die Unendlichkeit irgendwie, dass sich das Netzwerk erstreckt. Dass sie einmal irgendwie aus Versehen so weit wegspringen, dass sie eben nicht mehr zurückkommen können. Und dann irgendwie ganz andere, neue Welten haben. Was dann auch erklären würde, warum dieses Schiff und dieser Antrieb weg ist.
Das stimmt, das ist richtig. Meine Theorie ist ja, dass das Myzel-Netzwerk vernichtet wird von den Klingonen. Durch den Insider. Und wenn das Netzwerk weg ist, okay, kann auch keiner mehr springen über das Netzwerk, logischerweise. Und weil es biologisch ist, durch irgendeinen multidimensionalen biologischen Virus. Ansonsten, was könnte noch passieren? Stamets könnte sterben. Dann wäre es nämlich aktuell auch die Technologie verloren.
Ja, aber doch wohl erstmal nur ausgesetzt. Ja, es scheint ja so zu sein, dass da jeder...
Wenn sie verpulvert hätten, dann würden sie doch nicht den nächsten reinstellen. Die haben ja jetzt schon gesagt, dass es eigentlich ethisch nicht vertretbar ist, dass sie einen Menschen da reinstellen. Und wenn dann noch bewiesen wird, dass sie den Menschen verfeuert haben, dann können sie jetzt den nächsten. Der hält halt immer so für 5 Sprünge, dann brauchen wir 9.
Ich glaube, das würde die Föderation vielleicht gerade nicht aufhalten. Ich glaube, selbst in unserer Welt, wenn man einen Krieg gewinnen könnte mit nur 5 Menschen, oder würden sich auch freiwillig, sind so viele Leute, die so dienstversessen sind, dass sich da 5 Leute auch mehr freiwillig melden würden. Da muss niemand zu gezwungen werden. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit. Aber ich glaube, es endet mit der Zerstörung des Myzelen-Netzwerks und mit dem Ende des Krieges, dass der Kitomer-Vertrag geschlossen wird. Und in Staffel 2 wird es zu den Romulanern gehen. Denn die fehlen ja auch noch voll komplett. Hm. Das ist meine Theorie.
Aber die Romulaner sehen wir doch auch nicht vor TOS.
Ja, ist richtig. Aber dann erklären sie uns das irgendwie.
Okay.
Dass man die nicht sieht, sondern die Schiffe. Denn sie führen ja auch, es gibt ja einen Krieg auch gegen die Romulaner, der allerdings vor 20 Jahren vor Discovery stattgefunden hat. Dadurch wurde die neutrale Zone, glaube ich, eingerichtet. Mhm. Ich glaube, so ungefähr ist die Zeitlinie. Jo. Ja, das war's für diese Woche, oder?
Ja. Ich weiß auch nichts weiter.
Bis nächste Woche dann. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.